Ja, wir hören auf Gottes Wort aus Hebräer 11, die Verse 1 bis 7. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihn in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gabe an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seine Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist.
Ich bete noch mit uns vor der Predigt. Himmlischer Vater Jesus Christus, danke für den heutigen Sonntag und unser Zusammensein als Gemeinde. Ich bitte dich, dass du jetzt durch diesen Text und die Predigt zu uns sprichst, und dass du uns Dinge, die für unser Leben wichtig sind, erhältst und zugänglich machst. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du dich wirklich für uns interessierst. Und danke, dass du jetzt da bist. Amen. Die Schweizer Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer sind ja eigentlich fast jeden Winter erfolgreich und fahren große Siege ein. Auch gestern wieder. Und letztes Jahr gab es neben Siegen auch Olympiamedaillen, ja sogar Olympiagoldmedaillen, Olympiasiege. Erfolgreiche Athletinnen und Athleten bezeichnet man gerade auch in den Medien als Stars, aber gerne auch als Helden. Ein Skiheld, ein Vorbild für Jung und Alt. Man feiert diese Personen, sie werden interviewt, wir erinnern uns mit ihnen zurück an ihre großen Taten und wollen von ihren Erlebnissen und Erkenntnissen profitieren. Ganz allgemein, aber zum Beispiel auch, wenn man den gleichen Sport wie sie ausübt. Wir sind ja heute hier als Gemeinde Jesu zusammen, weil uns auch eine Sache verbindet. Zwar kein Sport, aber uns verbindet unser grundsätzliches Interesse am Glauben an den dreieinigen Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Glaube ist ja irgendwie gar nicht so einfach fassbar und greifbar. Es ist irgendwie klar, was es ist, was er ist, aber irgendwie auch nicht. Und so habe ich mir gedacht, dass wir uns in der heutigen Predigt ein paar Vorbilder in Bezug auf den Glauben, die in der Bibel erwähnt sind, ansehen. Ein paar Glaubenshelden, wenn man so will. Dass wir uns ihre Geschichte ansehen, sie so zu uns sprechen lassen, wir uns an ihre großen Taten zurückerinnern und so versuchen, von ihren Erlebnissen und Erkenntnissen zu profitieren. Natürlich mit dem Ziel, für uns, für unsere eigenen Leben hier in Basel im 2023 zu lernen, uns gute Dinge abzuschauen und letztendlich eben auch den Glauben so für uns ein Stück weit greifbar zu machen. Der Textabschnitt, der vorher vorgelesen wurde und der die Basis der Predigt ist, steht in Hebräer 11. Und man betitelt dieses Kapitel manchmal auch mit die Glaubenshelden. Und wir schauen uns heute die Glaubenshelden an, die in diesem Abschnitt erwähnt sind. Und diese Betrachtungen geben uns unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema, was ist Glaube? Und das kann unseren eigenen Glauben konkreter und greifbarer machen. Sie zeigen uns, wie Glaube aussehen kann und was ihn ausmacht. Und damit kann diese Predigt Christen in ihrem Glaubensleben voranbringen, aber sie kann unter Umständen auch für jene interessant sein, die das Christentum nicht kennen oder es erst am Kennenlernen sind, weil sie dabei hilft, hoffentlich, zu sehen, was es denn eben bedeutet oder bedeuten könnte, ein Christ, eine an den biblischen Gott glaubende Person zu sein. Jetzt die nächste Folie, bitte. Interessant ist ja, dass der erste Vers des 11. Kapitel des Hebräerbriefs genau das auch thematisiert. Das Kapitel beginnt damit, was ist denn der Glaube? Der Glaube, sagt der Text in den Versen 1 und 2, ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren, eben die in der Bibel und speziell in diesem Kapitel erwähnten Glaubenshelden, diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift, also in der Bibel, ein gutes Zeugnis aus. Gut, das hilft uns vielleicht jetzt ein bisschen weiter, aber so wirklich greifbar scheint das im Moment noch nicht. Und darum gehen wir mal weiter im Text und sehen uns die in diesem Abschnitt erwähnten Personen an. Abel, Henoch und Noah. Abel, erste Person. Die Geschichte von Abel findet sich ganz zu Beginn der Bibel in ihrem 4. Kapitel. Es ist natürlich die Geschichte von Kain und Abel. Kain und Abel, Kinder von Adam und Eva, den ersten Menschen. Kain wurde Bauer, Adam Schäfer. Und eines Tages brachten die beiden Gott ein Opfer dar, als Dank dafür, für das, was die Natur ihnen schenkte. Beide wählten eine Gabe für Gott. Kain brachte dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar, also von dem, was gewachsen war. Und Abel brachte dem Herrn ein Opfer von den Erstlingen seiner Herde und ihrem Fett. Und dann steht, dass der Herr Abels Opfer gnädig ansah, Kains Opfer jedoch nicht. Oder anders formuliert, der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an, Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Und so wurde Kain grimmig, zornig, finster und er sagte seinem Bruder, lass uns aufs Feld gehen und dort schlug Kain den Abel tot. Kain ist der erste Mörder der biblischen Geschichte, Abel der erste Märtyrer. Was können wir nun für unseren Glauben heute von dieser Geschichte von Abel und Kain lernen? Ich denke, viel. Zum einen kann man aus der Tatsache, dass Kain einfach Früchte darbrachte und Abel Erstlinge und ihr Fett lesen, dass das unterschiedliche Opfer gewesen sein müssen. Erstlinge und ihr Fett, das galt als das Beste, was man hatte. Und das brachte Abel zu Gott. Kain hingegen brachte von den Früchten des Feldes keine Erstlinge, erste Früchte, sondern einfach in Anführungszeichen irgendwelche Früchte des Feldes. Und es ist selbstredend und gleichzeitig entscheidend, dass dahinter eine andere innere Haltung stand, ein anderes Vertrauen, ein anderer Respekt Gott gegenüber. Und genau das streicht Hebräer 11,4 ja heraus, Abels Vertrauen in Gott. Etwas überspitzt könnte man sagen, Kain tat einfach seine religiöse Pflicht, er erfüllte sie und Abels Opfer kam von Herzen. Kain brachte das Erstbeste, Abel das Erste und Beste. Und darauf reagierte Gott. Das bedeutet, Gott geht beim Glauben an ihn nicht in erster Linie um eine religiöse Pflichterfüllung, wie zum Beispiel so und so oft beten, zwingend alle Gemeindeanlässe besuchen, jeden Tag so und so viel Bibel lesen, jedes Jahr an Weihnachten für Arme spenden, obwohl das ja gute Dinge an sich sind. Aber es geht ihm um unser Herz, um unser Vertrauen in ihn, um unsere Motivationen hinter unseren Aktionen, auch den Aktionen für ihn. Und darauf reagiert er. Tun wir Dinge, weil es uns um ihn geht? Oder weil wir uns etwas von ihm erhoffen dadurch? Vielleicht ein gutes Leben, Segen, seine Anerkennung? Geht es uns um ihn selber oder um die Dinge von ihm, die er uns aufgrund unseres Handels geben soll? Im Matthäusevangelium heißt es im 9. Kapitel, das geht in die gleiche Richtung, Barmherzigkeit möchte ich von euch, nicht Opfer. Taten, die von Herzen kommen, nicht einfach Opfer und dann ist die religiöse Pflicht erledigt. Gott geht unseren Taten, auch den Taten für ihn, auf den Grund, wenn man so will, und prüft, woher sie kommen, von welchem Herz, von welcher Motivation her. Und das beurteilt er, darauf geht er ein. Man kann sich Gottes Zuwendung nicht verdienen durch irgendwelche religiösen Taten oder Pflichterfüllungen. Etwas Zweites, was durch Abel in Bezug auf den Glauben deutlich wird, ist, Kain reagiert auf die Tatsache, dass Gott sein Opfer nicht annahm mit Grimm und finsterer Miene. Er wurde neidisch, weil er nicht bekam, was er wollte, weil er weniger bekam als sein Bruder. Gott stellt ihn zwar noch zur Rede und fragt ihn, warum reagierst du denn so? Aber er ging nicht darauf ein und er brachte seinen Bruder um. Für uns heißt das Neid, weil der andere mehr hat, was Besseres hat, mehr gesegnet ist. Zorn, Hass, Grimm, finster werden gegen andere und als Extrem und Endpunkt Mord. Und das Neue Testament ergänzt hier Rufmord, also wenn der gute Ruf eines Menschen kaputt gemacht wird, und das passiert ständig dieser Tage. Das alles sind keine Folgen des Glaubens an den Gott der Bibel, sind keine Folgen des Glaubens, den Abel hatte. Und der Text macht auch deutlich, dass solche Verhaltensweisen, die Verhaltensweisen von Kain, Sünden sind, Schuld sind. Und schuldig wird man oft auch dadurch, dass man sich dafür entscheidet. Und da sind wir wieder beim Herz und unseren Motivationen. Ich habe zum Thema Neid, Zorn, Hass und so weiter, um den Bogen in die heutige Zeit zu schlagen und auch die Relevanz dieser Geschichte für uns alle noch zu unterstreichen, ein kurzes Zitat aus einem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung vom Januar 2020 mitgebracht. Der Artikel war von Corinne Plaga. Und in diesem Artikel ging es um Hasskommentare im Internet. Und ich zitiere, demnach hat jeder Zwölfte bereits Hass im Internet erlebt. Unter den jüngeren Befragten, das sind die 18- bis 24-Jährigen, hat sogar jeder Sechste schon in irgendeiner Form Online-Hass abgekriegt. Die Untersuchung fokussiert sich auf Hate Speech. Darunter versteht man laut Studie aggressive oder allgemein abwertende Aussagen gegenüber Personen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden. Und diese Studie, die fand im Juli 2019 statt. Nächste Folie bitte. Etwas Drittes, was durch die Geschichte von Abel und Kain in Bezug auf das Glaubensleben deutlich werden kann, ist, dass gemeinsame Anbetung, das gemeinsame vor Gott treten mit Glaubensgeschwistern wichtig sind. Wichtig ist, Kain und Abel, die opferten alleine, separat. Aber die Bibel betont immer wieder, dass Gläubige zusammengehören und regelmäßig zusammenkommen sollen. Gemeinschaft und gemeinsames Gebet und Lehre und Abendmahl, Apostelgeschichte 2, sind zentral wichtig für Gläubige. Das heißt, es ist für ein Glaubensleben wichtig, nicht nur alleine vor Gott zu treten, sondern zusammen mit anderen Glaubensgeschwistern. Da gibt es Bindung, da gibt es Stärkung, da gibt es Ermahnung, da gibt es Trost, da gibt es Gemeinschaft. Und dann können wir uns auch umeinander kümmern. Gott fragt Kain nach dessen Mord, wo ist dein Bruder? Und er antwortet, ist es denn meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? Die Bibel sagt an vielen Stellen, dass wir uns mit Liebe begegnen sollen, dass wir aufeinander Acht haben sollen, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen sollen. Aber Kain entschied sich dagegen, er entschied sich zur Sünde, obwohl ihn Gott zur Rede stellte. Etwas Viertes, was durch Kain und Abel deutlich wird, das aber nur in einem Satz, Glaube an Gott heißt nicht, dass es keine Schwierigkeiten im Leben gibt. Auch die letzten 8 Verse des Kapitels 11 beschreiben, was Menschen durch ihren Glauben mit Gott, an Gott, mit ihm zustande brachten. Aber sie schildern eben auch, was sie leiden mussten. Was auf jeden Fall sicher ist, ist, Gott nimmt unsere Herzensgaben an, wenn wir ihm glauben und ihm vertrauen. wie auch immer diese Herzensgaben aussehen mögen. Das kann zum Beispiel auch unsere Treue sein, das muss nichts Äußerliches sein. Nächste Folie. Nächster Punkt, Henoch. Henoch ist der zweite Glaubensheld, der in Hebräer 11 erwähnt wird. Und es ist interessant, dass über ihn in der Bibel nur ganz wenig berichtet ist. Eigentlich sind es nur ein paar Verse in 1. Mose 5, also im Kapitel nach Kain und Abel. Und weil es so kurz ist, kann ich es direkt vorlesen. Es steht über ihn: Sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt. Dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hatte ihn zu sich genommen. Noch eine andere Übersetzung. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Von nur zwei Menschen in der Bibel, Henoch und Noah, auf den werde ich nachher noch eingehen, heißt es, dass sie mit Gott wandelten. Von anderen, die ein gottgefälliges Leben führten, wie Abraham, der kommt kurz nach unserem heutigen Textabschnitt, auch ein Glaubensheld, heißt es, sie wandelten vor Gott oder sie wandelten ihm nach, wie das Volk Israel. Nur Henoch und Noah wandelten mit Gott. Was bedeutet? Sie hatten eine direkte, unmittelbare Verbindung zu ihm. Sie hatten mit Gott einen alltäglichen, vertrauten Umgang, der ihr Leben prägte und es zu einem Gott wohlgefälligen machte. Und darauf reagierte Gott. Er bewahrte Noah vor der Flut, dazu gleich mehr, und Henoch musste nicht sterben. Gott nahm ihn vor seinem Tod zu sich. Das heißt es übrigens so in der Form nur noch vom Propheten Elia, 2. Könige 12. Sowas, wie dabei Henoch geschehen ist, ist natürlich für unsere heutigen modernen Ohren ungewöhnlich und schwer verständlich. Aber erstens, wenn Gott wirklich Gott ist, dann steht er über den Naturgesetzen und dann sind ihm solche Dinge möglich. Und zweitens ist in diesem Zu-sich-Nehmen, diesem Entrücken eben auch eine starke Aussage drin. Der Tod ist der Sünde Sold, ist der Lohn der Sünde, das Resultat der Sünde, ihre äußerste Konsequenz. Und Gott sagt durch die Geschichte von Henoch eben auch, wer mit mir wandelt, der muss nicht sterben. Der wird vom Tod bewahrt. Der kann von der Last der Sünde und ihren Konsequenzen befreit werden und gerettet werden. Und ich finde, das ist eine fantastische Perspektive, die uns diese Begebenheit von Henoch auch schildert. Für uns heute stellt sich die Frage, was ist denn mit Gott wandeln wie Henoch? Im Hebräerbrief wird das so ausgeführt, Henochs Glaube war der Grund, wieso sein Leben Gott gefallen hat. Henoch macht uns somit deutlich, dass der Glaube an Gott ein Gott wohlgefälliges Leben, etwas ganz Intimes, Inniges, Nahes zu ihm in sich trägt. Und da gehört für uns sicher einmal dazu, Gott gegenüber ehrlich zu sein. In allen unseren Lebensbereichen, Gott das darf alles von uns sehen und uns da nah sein. Es gehört sicher dazu, dass Gott in unserem Alltag eine Rolle spielt, dass es keine Momente gibt, in denen er außen vor ist. Es gehört sicher dazu, dass Gott das Wichtigste ist, was es in unserem Leben gibt und dass er über allem anderen steht, dass er die Priorität eins ist. Und da gehört die Bibellese, das Lesen von seinem Wort an uns und das Gebet natürlich selbstverständlich und substanziell mit dazu. Es gehört sicher auch dazu, dass wir uns von Gott das schenken lassen, was es braucht, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Ihm gegenüber und anderen Menschen gegenüber. Und die Frage an uns ist, wie wandelst du? Wie wandeln sie? Wie lebst du dein Leben? Orientierst du dich an Henoch? Führst du dein Leben in enger Gemeinschaft mit Gott? Vers 6 sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und ich ergänze, und die mit ihm wandeln möchten. Letzte Folie. Noah. Bei Noah geht es natürlich um die Sintflut und den Bau der Arche, die Noah und seine Familie und auch die Tiere, die er mit auf die Arche nahm, vor dem Tod rettete. Ich nehme an, dass alle von der Arche Noah irgendwann schon mal gehört haben in ihrem Leben. Der Grund für die Sintflut war, dass der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Die Geschichte von Noah findet sich, wie auch die Kain, Abel und die Henoch-Geschichten, ganz am Anfang des ersten Mosebuches. Und man könnte natürlich aus dieser Geschichte auch unzählige spannende Predigten erarbeiten. In Hebräer 11 geht es aber primär um Noah und sein Verhalten. Und was Hebräer 11 eben hervorhebt, ist, dass Noah, der ein rechtschaffener, gottesfürchtiger Mann war, er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn, er wandelte mit Gott wie Henoch, dass Noah eine Warnung von Gott bekam, dass die Sintflut kommen würde, und Gott gab ihm den Auftrag, eine Arche zu bauen, damit eben, wie gesagt, er und seine Familie und alle Tiere vor der Sintflut gerettet werden können. Als er den Auftrag bekam, war aber noch nichts von der Sintflut zu merken und auch nicht zu spüren. Überhaupt nichts wies darauf hin. 2014 kam ein Film mit dem Titel Noah in die Kinos und Russell Crowe spielt die Hauptrolle, er spielte Noah. Und in diesem Film ist gut dargestellt, wie komisch der Bau der Arche für die anderen Menschen gewesen sein muss. Man sieht, wie die Arche gebaut wurde, eine riesige Baustelle auf einer großen Waldlichtung, aber nichts wies auf eine Sintflut hin. Es war unvorstellbar, dass so etwas kam. Aber Noah baute, weil Gott es ihm gesagt hatte. Er führte es aus und er brachte es zu Ende. Er glaubte Gott und er brachte es zu Ende. Es kam alles so, wie Gott es angekündigt hatte. Und nach der Sintflut schloss Gott einen Bund mit Noah und er gab am Himmel einen Regenbogen mit der Bedeutung, dass Gott sich verpflichtet, nie mehr eine Sintflut über die Erde kommen zu lassen. Er sagte, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und der Regenbogen ist eben heute immer noch eine Erinnerung an diese Begebenheit. Was können wir aus dieser Geschichte in Bezug auf unser eigenes Glaubensleben lernen? Zum einen sicher, dass es Gott nicht kalt lässt, wenn Menschen böse sind. In 1. Mose 6, Vers 6, da steht, dass Gott tief traurig war über die Situation und dass es ihn im Herzen bekümmerte. Manchmal heißt es ja, wie kann Gott das alles zulassen, was da geschieht in unserer Welt? Es interessiert ihn nicht. Wenn er es ihm gäbe, dann würde er. Aber diese Stelle am Anfang der Erzählung der Mose-Geschichte sagt uns, dass es ihn sehr wohl interessiert und dass es ihn traurig macht, dass es ihn bekümmert, wenn Schlechtes und Böses in unserem Leben Raum gewinnen, wie auch immer das geartet sein mag. Es macht was mit ihm. Etwas Zweites ist sicher, dass Gott uns als an ihn Glaubende manchmal warnt vor Dingen, die da kommen und in denen er uns helfen möchte, wie er das bei Noah getan hat. Und etwas Drittes, und das ist für mich der Hauptpunkt bei Noah, manchmal gibt uns Gott Aufträge, Aufgaben, die zu seinem guten Plan für unser Leben gehören. Aufgaben, die unser ganzes restliches Leben betreffen und bestimmen werden, die vielleicht sogar so etwas wie ein Neustart sind. Manchmal Aufgaben, die die nächsten Jahre betreffen. Manchmal Aufgaben, die einfach für die kommende Zeit sind. Manchmal auch ein Mix von all dem. Jetzt, wenn Gott nicht akustisch zu uns redet, wie hört und versteht man dann solche Dinge? Warnungen oder seine Aufträge? Ich denke, sie ergeben sich aus dem Gespräch mit ihm, aus der Bibellese, aus dem Gebet, auch aus dem Gespräch mit anderen Christen. Oft gibt es einen Moment, in dem die Idee entsteht und das festigt sich dann. Manchmal wächst auch sowas mit der Zeit. Manchmal sind Träume der Beginn. Es gibt dafür keine einheitliche Regel. In den allermeisten Fällen bleibt es aber nicht bei einem ersten Impuls, sondern der Impuls wird bekräftigt und er festigt sich. Zum Beispiel durch Türen, die aufgehen. Dazu könnte man natürlich noch viel mehr sagen, aber heute geht es vor allem darum, diesen Aufgaben auch zu glauben, diesen Aufträgen Beachtung zu schenken. Gott zu glauben, ihm zu vertrauen und daran festzuhalten, vielleicht auch durch schwierige Zeiten hindurch. So, wie es Noah vorbildlich getan hat. Noah blieb beim Wort und der Verheißung Gottes. Er blieb dem treu. Er war gehorsam. Ein paar Beispiele für solche Aufträge von Gott. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie es ein Gemeindemitglied unserer Gemeinde gemacht hat, ein weltweites Kinderhilfswerk aufbauen. Das kann aber auch sowas sein, wie Noah es gemacht hat, etwas bauen. Das kann aber auch sowas sein, wie Kindern ihr Leben lang unterstützende Eltern zu sein. Oder sein Leben lang Zeit haben für Seelsorge. Oder auch für andere über längere Zeit beten und sie so unterstützen. Es kann auch heißen, seine pflegebedürftigen Eltern zu betreuen. Und es wird an diesen Beispielen deutlich, dass man bei vielem eben auch gar nicht weiß, wie es herauskommen wird. Bei Noah war es ja auch so. Und jetzt verstehen wir vielleicht ein kleines Stück mehr, was Vers 1 meint, wenn er sagt, der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Noah hatte diesen Glauben. Und so heißt es über ihn in Hebräer 11,7, er wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Es geht um eine Gerechtigkeit vor Gott aus Glauben. Es geht um Glaubensgerechtigkeit. Bei Gott angenommen sein durch Glauben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das höre im Alten Testament, dann klingen bei mir automatisch die Worte aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief an. Römer 1, Vers 17, wo es heißt, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Im Evangelium, das bedeutet durch Jesus Christus. Durch den Glauben an Jesus Christus wird man gerecht vor Gott. Ich komme da gleich nochmals drauf zurück. Zuerst möchte ich aber kurz rekapitulieren, um was es in der Predigt ging. Wir haben uns die Geschichten von Abel, von Henoch und von Noah angesehen. Sie alle lebten ihren Glauben an Gott vorbildlich. Sie gehören zu den sogenannten Glaubenshelden der Bibel. Und eines der Ziele durch die Betrachtung dieser biblischen Figuren war es und ist es, den Glauben an Gott, der gar nicht so einfach zu fassen ist, für uns ein Stück greifbarer zu machen. Und man merkt, dass schon nur durch die Betrachtung dieser drei Figuren einiges zusammenkommt. Selbst wenn man pro Person nur etwas aufzählen würde, bei Abel vielleicht die Herzenshaltung, wie wir Gott begegnen, oder bei Henoch die innige Beziehung zu Gott, oder bei Noah der Lebensauftrag. Diese Dinge können uns natürlich helfen in unserem eigenen Glaubensleben, weil wir nun vielleicht Aspekte sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Oder dass unser Glaubensleben bereichert. Oder es hilft uns zu sehen, dass vielleicht ein anderer Aspekt für unsere nächste Lebensphase wichtig wird. Ein Aspekt, den wir vorher nicht gesehen haben. Es kann aber auch sein, dass einige von euch denken, muss ich das alles einhalten und erfüllen, um ein guter Christ, eine gute Christin zu sein? Ist nur dann mein Glaube gut, wenn ich so bin wie die auch? Nein, das ist nicht die Absicht des Textes. Es ist seine Absicht, uns Orientierungshilfen zu geben. Beispiele, Vorbilder, an die wir uns anlehnen können, nach denen wir streben können. Und in Jesus Christus, und jetzt komme ich wieder auf ihn zurück, dem Sohn Gottes sind eben alle diese Vorbilder auch vereint. Er ist das, worauf sie hofften. Er ist es, bei dem sich ihr Glaube letztendlich erfüllte. Weil er, wie es in Hebräer 12 heißt und uns vorher vorgelesen wurde, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Jesus Christus war es, der noch mehr als Abel ein komplett reines Herz, vollkommen lautere Absichten hatte. Er war ohne Neid. Seine Motivation war vollkommen perfekt. Es ging ihm nur um seinen Vater und um uns, nicht um unsere Dinge. Er brachte nicht nur Erstlinge und ihr Fett, sondern sein eigenes Leben dar. Er tötete niemanden wie Kain, sondern er ließ sich selber töten, damit wir Gott wohlgefällig sein können. Und er wünscht sich Gemeinschaft mit uns und keine separaten Aktivitäten. Jesus Christus war es, der noch inniger wie Henoch mit Gott wandelte. Er war und ist eins mit seinem Vater im Himmel. Und er ist, bevor ihn der Vater zu sich holte und erhöhte und ihn zu seiner Rechten sitzen ließ, für uns in den Tod gegangen, damit wir, die wir an ihn glauben, wie Henoch den ewigen Tod nicht sehen müssen, sondern mit ewigem Leben belohnt werden können. Jesus Christus war es, der noch besser als Noah an seinem Lebensauftrag dran blieb, durchhielt bis zum bitteren Ende, damit die Menschen durch seinen Tod und seine Auferstehung die Vergebung ihrer Sünden, ihrer Schuld, ihrer Momente des Unglaubens und die Stellung als Gotteskinder geschenkt bekommen können. Durch Jesus Christus kam auch der neue Bund, der den Bund mit Noah überstrahlt und der jeden von uns möglich macht, durch unseren Glauben zu Gott zu finden und als von ihm Geliebte und Gerechte dazustehen und so in gewisser Weise neu zu starten. Versteht ihr? Jesus ist das Vorbild aller Zeiten. Er ist das perfekte Vorbild, der Glaubensheld, der ultimativ ist. Er vereinigt all das, was die einzelnen Glaubenshelden ausmacht. Er ist nicht sichtbar, aber er ist Wirklichkeit. In ihm, an ihm sehen wir, was Glauben ausmacht. Zum Beispiel die Herzenshaltung, zum Beispiel die innere Beziehung zu Gott, zum Beispiel das Dranbleiben am Lebensauftrag. Wenn wir mit dem, was wir sind und haben, uns an ihn anlehnen, von ihm profitieren, von ihm lernen, von ihm abschauen, ihn als unser Vorbild nehmen, wenn wir ihm vertrauen, auf ihn hoffen, auch Vergebung annehmen, dann wird sich unser Glaube immer mehr in Richtung eines Glaubenshelden, einer Glaubensheldin entwickeln. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und ich wünsche euch auch, dass ihr sehen, erkennen, verstehen könnt, welchen nächsten Schritt Gott in Bezug auf euer eigenes Glaubensleben mit euch vorhat. Amen.